Manchmal fühlen wir uns von Fragen und Diskussionen regelrecht in die Enge getrieben, ob es um Glaube, Politik, Bibelkritik oder ethische Gebote geht. Auch Jesus wurde öffentlich herausgefordert und sollte mit raffinierten Fragen zu Fall gebracht werden. Doch statt in die Fallen seiner Gegner zu tappen, offenbarte er in diesen Prüfungen, wer er wirklich ist und wie Gottes Perspektive weit über menschliche Gedankenspiele hinausreicht. Zwei Reiche erkennen, was gehört Caesar, was gehört Gott. Vor den Augen aller stellen die Jünger der Pharisäer und die Herodianer ihre sorgfältig geschmiedete Falle. Die Frage nach der Steuer an den Kaiser war mehr als eine Finanzfrage, sie war ein Test der Loyalität. Wer bejaht, macht sich vor vielen Juden zum Freund der Besatzer, wer verneint, steht als Aufrührer gegen Römer da. Jesus lässt sich den Denar zeigen. In seiner Hand liegt die kleine Münze, darauf das Bild des Kaisers und die kaiserliche Inschrift. Schon in diesem Moment ist etwas entlarvt, wer eine solche Münze selbstverständlich mit sich trägt, hat sich längst in das System eingefügt, dessen Recht man nun scheinbar kritisch in Frage stellt. Die Heuchelei tritt ans Licht, ohne dass ein Vorwurf ausgesprochen werden muss. In Bezug auf die Politik wurde er gefragt, ob man der römischen Regierung Steuern zahlen solle. In Bezug auf den Glauben wurde er nach dem Glauben an die Auferstehung gefragt. In Bezug auf das Gesetz wurde er gefragt, welches das größte Gebot sei. Dann formuliert Jesus seinen berühmten Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Der Denar gehört in die Sphäre des Kaisers, weil er sein Bild und seine Prägung trägt. Der Mensch dagegen gehört in die Sphäre Gottes, denn über ihn heißt es in 1. Mose Kapitel 1 Vers 26, dass Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Die Parallele ist Schaf, Münze und Kaiser, Mensch und Gott. Legitime staatliche Ordnung wird nicht bestritten, doch sie findet ihren Rahmen, Steuern, Strukturen, Verantwortung für das Gemeinwesen haben ihren Platz, aber sie definieren nicht den innersten Besitzanspruch über den Menschen. Gottes Reich steht nicht gegen jede Ordnung dieser Welt, aber es relativiert sie, indem es deutlich macht, dass kein Staat, keine Ideologie und keine Institution das Recht auf das menschliche Herz hat. Für Israel damals bedeutete das, gleichzeitig unter dem Joch Roms und unter dem Gesetz Gottes zu leben. Sie zahlten die Steuer an den Kaiser und brachten den halben Schekel für das Heiligtum, sie gaben Abgaben an die Besatzungsmacht und zehnten an Gott. Es war eine zerrissene Situation, und doch weist Jesus mitten hinein auf eine höhere Ordnung. Die Unterordnung unter staatliche Forderungen wird nicht absolut gesetzt, sie bleibt eingebettet in die viel umfassendere Zugehörigkeit zu Gott. In 2. Mose Kapitel 22 Vers 27 heißt es im Blick auf die Verantwortlichen des Volkes, Gott sollst du nicht lästern, und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Achtung vor der Obrigkeit ist geboten, doch sie steht unter der noch größeren Ehrfurcht vor Gott. Auch heute leben Menschen in komplexen politischen Systemen, unter unterschiedlichen Gesetzen, mit Spannungen zwischen Überzeugung und Erwartung. Jesu Wort bewahrt vor zwei Extremen, vor der Vergöttlichung der Politik, als wäre sie unsere letzte Hoffnung, und vor der Versuchung, sich vermeintlich geistlich aus jeder Verantwortung zurückzuziehen. Bürgerliche Pflichten, Steuern, Engagement für Gerechtigkeit gehören zu dem, was Caesar ist. Die Anbetung, das Vertrauen, die letzte Loyalität gehören Gott. Wo diese innere Ordnung gewahrt bleibt, verliert die Angst vor politischen Veränderungen ihren Stachel. Die Hoffnung verlagert sich auf das Reich, das nicht erschüttert werden kann, und gerade dadurch wird der Gläubige frei, nüchtern, mutig und zugleich respektvoll in dieser Welt zu leben, ohne sein Herz an sie zu verlieren. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Gott sollst du nicht lästern, und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Die Münze mit dem Bild des Kaisers in der Hand Jesu zeigt, wie begrenzt jeder staatliche Anspruch ist. Sie weist zugleich auf das tiefere Geheimnis, der Mensch trägt Gottes Bild und gehört ihm. Wer diese doppelte Zugehörigkeit annimmt, findet einen ruhigen Weg zwischen Anpassung und Rebellion. Verantwortungsvolle Teilnahme am öffentlichen Leben verliert ihren bedrängenden Absolutheitsanspruch, weil die eigentliche Identität im Reich Gottes verankert ist. So wird innere Freiheit möglich, mitten in Strukturen, die nicht perfekt sind, aber nicht mehr das letzte Wort haben. Schrift und Kraft, wie Jesus die modernen Zweifel entlarvt. In der Auseinandersetzung mit den Sadduzäern tritt eine andere Art von Prüfung auf. Hier geht es nicht um politische Loyalität, sondern um die Frage, ob über das Sichtbare hinaus mit einer unsichtbaren Wirklichkeit zu rechnen ist. Die Sadduzäer lehnten Auferstehung, Engel und Geist ab, Apostelgeschichte Kapitel 23 Vers 8 fasst es so, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist, die Pharisäer aber bekennen beides. Vor diesem Hintergrund konstruieren sie ihren Fall von der Frau mit den sieben Brüdern, eine bewusst überzeichnete Geschichte, die die Auferstehung als unlogisch erscheinen lassen soll. Hinter der Frage steht der Gedanke, wenn Auferstehung zu solchen Absurditäten führt, kann sie nicht wahr sein. In den Worten der Schrift ist angedeutet, dass der Herr sagte, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Da Gott der Gott der Lebenden ist und als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bezeichnet wird, werden diese drei, die gestorben sind, auferstehen. So ging der Herr Jesus mit den Schriften um, nicht nur nach dem Buchstaben, sondern gemäß dem Leben und der Kraft, die in ihnen enthalten sind. Jesus legt in einem einzigen Satz den Kern ihres Irrtums frei, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes. Beides gehört untrennbar zusammen. Schrift ohne die Kraft Gottes wird zum toten Buchstaben, der sich überlisten lässt und letztlich seine Autorität verliert. Kraft ohne Schrift wiederum verflüchtigt sich zu frommer Stimmung oder zu spekulativen Wundervorstellungen. Jesus zeigt, dass die Auferstehung nicht einfach die Verlängerung unserer jetzigen Verhältnisse ist, in der Auferstehung wird nicht geheiratet, sondern die Menschen sind wie Engel in der Gegenwart Gottes, nicht Engel, aber in ihrer Lebensweise nicht mehr den irdischen Bindungen unterworfen. Die Auferstehungswirklichkeit sprengt die Kategorien, mit denen die Sadduzäer rechnen. Entscheidend ist, wie Jesus die Schrift liest. Er greift nicht auf eine vermeintlich klare Lehrstelle zur Auferstehung zurück, sondern auf eine vertraute Stelle, die viele schon kannten und dennoch nicht verstanden. Wenn Gott sich als der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs vorstellt, ist darin eine verborgene Dynamik. Gott nennt sich nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Wenn er mit diesen Namen sein Wesen verbindet, dann können Abraham, Isaak und Jakob vor ihm nicht endgültig tot sein. Die Auferstehung ist in die Weise eingewoben, wie Gott seinen Namen an die Menschen knüpft. Die Schrift trägt Leben in sich und Jesus liest sie so, dass dieses Leben aufscheint. Moderne Zweifel, die Wunder, Engel oder die Auferstehung in Frage stellen, folgen letztlich dem gleichen Muster wie damals. Man kennt Texte, man kennt kirchliche Formulierungen, aber man rechnet nicht mit der lebendigen Gegenwart Gottes. Wo die Schrift vor allem kritisiert, zergliedert oder relativiert wird, wirkt sie bald blass und machtlos. Wo Gottes Kraft klein geredet wird, verliert der Glaube seine Spannweite und verengt sich auf moralische Verbesserung oder religiöse Kultur. Wenn Jesus Schrift und Kraft Gottes zusammenbindet, öffnet sich ein anderer Horizont. Die Bibel wird zum verlässlichen Wort eines lebendigen Gottes, der in die Geschichte hineinwirkt, Tote auferweckt und heute Herzen verwandelt. Darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung, Zweifel nicht zu verdrängen, sondern sie im Licht des Auferstandenen zu betrachten und von ihm ein neues, von der Schrift genährtes Vertrauen schenken zu lassen. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist, die Pharisäer aber bekennen beides. Denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut. Worin soll er liegen? Wenn er dann zu mir schreit, wird es geschehen, dass ich ihn erhören werde, denn ich bin gnädig. Wo das Herz die Schrift nur als Textkorpus und Gottes Macht nur als Idee behandelt, wird der Glaube spröde. Jesu Umgang mit den Sadduzäern lädt dazu ein, die Bibel als Wort eines lebendigen Gottes zu betrachten und mit der Kraft zu rechnen, die darin angelegt ist. So entsteht eine Hoffnung, die intellektuelle Fragen nicht scheut, gleichzeitig aber weiß, dass hinter Buchstaben eine Person steht, die Leben schenkt. In dieser Begegnung gewinnen Zweifel einen Raum, in dem sie nicht das letzte Wort behalten, sondern von der Auferstehungskraft Christi hier neu geordnet werden. Die Frage aller Fragen, wer ist Christus wirklich? Nachdem alle Gruppen ihre Fragen gestellt haben, dreht Jesus die Bewegung um und stellt selbst die Frage, die alles bündelt, was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Die Antwort der Pharisäer kommt schnell und korrekt: Er ist Davids Sohn. Damit knüpfen sie an die Verheißungen des Alten Testaments an, die einen König aus dem Haus Davids erwarten lassen. Doch Jesus bleibt nicht bei dieser Hälfte stehen. Er führt sie zu Psalm 110, in dem David sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wie kann David seinen Nachkommen Herr nennen, wenn dieser nicht mehr ist als ein großer Mensch in seiner Linie? Ihnen fehlte jedoch die andere Hälfte, nämlich die Erkenntnis der Göttlichkeit Christi als des Sohnes Gottes. Die Erwähnung des Geistes in Vers 43 macht deutlich, dass Christus von uns nur in unserem Geist durch Gottes Offenbarung erkannt wird. In dieser Frage öffnet sich ein Geheimnis, das den Glauben seit den Anfängen bewegt: Christus ist gleichzeitig Sohn Davids und Davids Herr. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott, verwurzelt in der Geschichte Israels und doch vor aller Zeit bei Gott. Jesaja 9:5 bringt diese Spannung in einem Satz zum Ausdruck: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das Kind, das geboren wird, ist zugleich der starke Gott. Dasselbe Ich, das in der Krippe lag, trägt den Titel Vater der Ewigkeit. In einer Person sind Menschheit und Gottheit ungetrennt verbunden, ohne vermischt oder aufgelöst zu werden. Diese Spannung hat immer wieder zu verkürzten Bildern geführt. Malachi wird Jesus vor allem als moralischer Lehrer gesehen, als einer, der eine besonders reine Menschlichkeit verkörpert. Malachi wird er so betont als ferne göttliche Gestalt beschrieben, dass seine wirkliche Menschlichkeit in unserer Geschichte verblasst. Die Schrift lässt beide Reduktionen nicht zu. Sie bezeugt einen Christus, der weint, hungert, müde ist, der versucht wird und leidet, und zugleich einen Christus, durch den alle Dinge geschaffen sind, in dem alle Dinge zusammengehalten werden und in dem Gott selbst gegenwärtig ist. In Kolosser 1 wird dieser Horizont entfaltet: In der Vergangenheit kamen alle Dinge ins Dasein in ihm, durch ihn und zu ihm hin, in der Gegenwart stützt der Sohn alle Dinge durch das Wort seiner Kraft und alle Dinge werden in ihm zusammengehalten. Der Sohn Davids ist zugleich der allumfassende Sohn Gottes, der über alle Dinge steht und ihnen doch nahe ist. Wenn Jesus die Pharisäer mit der Frage nach seiner Person konfrontiert, ruft er sie aus der sicheren Distanz theologischer Debatten heraus. Es geht nicht mehr nur darum, ob man die richtigen Antworten zu Auferstehung, Gesetz oder Politik geben kann, sondern darum, wer dieser Christus für sie ist. Diese Frage durchzieht auch die Geschichte der Kirche: Man kann viel über christliche Ethik, kirchliche Strukturen oder spirituelle Erfahrungen reden, entscheidend bleibt, ob der Christus der Schrift erkannt und geliebt wird. Epheser Kapitel 3 Vers 5 deutet an, wie diese Erkenntnis geschieht: Das Geheimnis Christi wurde jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist offenbart. Christus wird nicht in erster Linie durch intellektuelle Schärfe erkannt, sondern durch eine Offenbarung Gottes im menschlichen Geist. Von David. Ein Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die Frage nach der wahren Identität Christi ist nicht nur ein Thema für theologische Lehrbücher, sondern der Kernpunkt des Glaubens. Wo Christus nur als außergewöhnlicher Mensch gesehen wird, verliert der Glaube seine rettende Tiefe. Wo er nur als ferne Gottheit gedacht wird, geht die tröstende Nähe verloren. In der Schrift begegnet ein Herr, der beides in sich trägt: der Sohn Davids und der Sohn Gottes, das geborene Kind und der starke Gott. Ihn so zu erkennen, lässt Vertrauen wachsen, das sowohl in den Tiefen persönlicher Schwachheit als auch angesichts der Weite der Weltgeschichte getragen ist. In dieser Erkenntnis ruht ein Herz, das weiß, wem es gehört. Herr Jesus Christus, du wunderbarer Sohn Davids und Sohn Gottes, vor dir verstummen alle spitzfindigen Fragen, und in deinem Licht werden unsere Gedanken überführt und geheilt. Du kennst die Spannungen unseres Lebens zwischen irdischen Pflichten und himmlischer Berufung, zwischen Zweifel und Vertrauen, zwischen unserem Verstehen wollen und deinem unauslautbaren Geheimnis. Stärke in uns die Bereitschaft, dir zu geben, was dir gehört: unser Herz, unsere Liebe, unser Vertrauen und unsere Anbetung. Öffne uns die Schrift durch deinen Geist und lass uns deine Auferstehungskraft mitten in unserer Schwachheit erfahren. Wo unser Denken dich klein macht oder aufspaltet, richte unseren Blick neu auf dich als den einen, der alles umfasst und alles trägt. Lass uns dich als den lebendigen Herrn kennenlernen, der im Himmel zur Rechten des Vaters erhöht ist und zugleich in uns wohnt. Fülle uns mit staunender Freude über deine Herrlichkeit und mit stiller Gewissheit, dass du unser König, unser Retter und unser Leben bist, heute und in Ewigkeit. Amen.